Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Antonina wird unter dramatischen Umständen mit Hilfe der Polizei in München in Obhut genommen. 8 Stunden lang sitzt sie neben einem Jugendamtsmitarbeiter im Taxi nach Nordrhein-Westfalen. Er bringt die 10-Jährige mit ihrer älteren Schwester in eine Wohngruppe am Niederrhein.
Das sind so viele Menschen, wir waren 10, die verschieden aufgewachsen sind, verschieden traumatisiert sind, verschiedene schlimme Dinge erlebt haben, anders kulturell aufgewachsen, sozialisiert sind und so. Da kommt einiges aufeinander. Es gab auf jeden Fall einige Kinder, die sehr aggressiv zum Beispiel waren. Die haben sich auch geprügelt. Also da gab es auch oft Beef unter den Kindern.
Finn, der eigentlich anders heißt, ist fast 18, als seine Mutter entscheidet, dass es so zu Hause nicht weitergehen kann und er die Wohnung verlassen muss.
Die Aufnahmestelle würde ich schon als Vorstufe vom Knast vergleichen. Man versucht da den Starken gegenüber den anderen Kiddies zu markieren, ein Stück weit seine eigene Rolle und seine eigene Position zu stärken.
Irene ist eine sogenannte Selbstmelderin. Als sie 15 Jahre alt ist, packt sie ein paar wenige Sachen ein und fährt mit dem Fahrrad nach der Schule zur Inobhutnahmegruppe eines Kinderheims im Nachbarort.
Und dann waren wir in so einem Mehrbettzimmer, das war auch damals heillos überbelegt. Da haben sie irgendwo noch ganz schnell eine Matratze irgendwo hingeschoben, dass ich zumindest da schlafen konnte. Ich glaube, ich habe auch den ganzen Tag nur geschlafen. Also ich war wirklich erleichtert, dass es sowas gab. Das hat wirklich mein Leben komplett gewandelt.
In Obhutnahme. Raus aus der Familie. Und dann? Ein Feature von Stefanie Kowalewski. Teil 2.
Wenn das Jugendamt eine sogenannte Kindeswohlgefährdung feststellt, nimmt es Minderjährige wie Antonina, Finn oder Irene in Obhut und bringt sie in Obhutnahmestellen, quasi die Notaufnahme von Jugendhilfeeinrichtungen.
Schlieferpädagogische Ambulanz. Was kann ich für Sie tun?
Rebecca Schliefer arbeitet bei der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe in Karst bei Düsseldorf und leitet den Bereich der Krisenintervention im Kinderheim. Nach einer Inobhutnahme führt die Pädagogin bzw. ihr Team die Aufnahmegespräche.
Zu Hause hat es geknallt und dann stehen da eine sehr wütende Mutter mit einer unglaublich bockigen Jugendlichen vor der Tür und haben vielleicht auch nur eine Nottasche gepackt und wissen auch gar nicht genau, was erwartet sie denn. Ja? Es kann auch die Polizei sein, die eine Jugendliche, die länger abgängig war, aus einer Einrichtung bringt und dann steht da vielleicht eine recht abgeklärte Jugendliche, die vielleicht die Jugendhilfe kennt und das relativ locker augenscheinlich managt. Es kann natürlich das Kind sein mit einem großen Stofftier in der Hand und weint und große Angst und weinende Eltern, die sich auch unglaublich schwer tun mit diesem Entschluss. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, jedem Menschen, den ich überhaupt nicht kenne, intuitiv das richtige Angebot zu machen.
Die Einrichtung hält unterschiedliche Erstaufnahmegruppen für in Obhut genommene Minderjährige vor. Es gibt in Obhutnahmegruppen für Kleinkinder und für Jugendliche, für Mädchen und Jungen, für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und Gruppen mit einer traumatherapeutischen Ausrichtung. Von vornherein ist klar, dass die Inobhutnahmegruppen für die Kinder und Jugendlichen nur ein Zwischenstopp sein werden. Kirsten Waschkowski leitet eine Mädchen-Inobhutnahmegruppe der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe in Karst. Hier können 9 Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren vorübergehend leben.
Jeder, der hier neu reinkommt, verdient die ungeteilte Aufmerksamkeit. Mit offenen Armen empfangen, so eine wohlige Atmosphäre schaffen, dass sich das Kind gut aufgehoben hier erstmal fühlt. Das ist mein Anspruch an so eine Aufnahmesituation. Auch wenn manche Aufnahmen ganz emotional ergreifend sind, muss ich dann natürlich eine gewisse Sachlichkeit an den Tag legen. Gucke, dass ich das recht unaufgeregt gestalte, zeige schon mein Mitgefühl oder sage mal, Mensch, das ist wirklich schlimm, aber das schaffen wir schon. Und die emotionale Verfassung ist sehr unterschiedlich, von wütend bis traurig bis recht sachlich abgeklärt, da ist alles dabei.
In den Inobhutnahmegruppen weht mitunter ein rauer Wind. Alle hier sind in einer akuten Krise, im Ausnahmezustand. Manche erleben die Inobhutnahme als Strafe, manche als Erleichterung. Fast immer ist da viel Wut, Verzweiflung, Ratlosigkeit, erzählt die Pädagogin Kirsten Waschkowski.
Dann kann das schon mal sein, dass die überhaupt nicht wissen, wohin sie mit ihrer Wut gerade sollen.
Haben Sie schon mal richtig Angst gehabt?
Ja, das zeige ich in der Situation natürlich nicht, aber ich hatte schon mal ein Mädchen vor mir stehen, die hat mich mit solch einer Inbrunst angeschrien, dass ich dachte, ich habe gleich eine kleben. Da schlackerten mir schon ordentlich die Knie. Also es kommt auch vor, dass man mal einen Schlag oder einen Tritt abbekommt. Das bringt die Arbeit hier mit sich. Also vieles einfach aushalten. Nicht persönlich nehmen, das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Als die 15-jährige Irene sich selbst meldet, bei der Inobhutnahme im Kinderheim im Nachbarort, zittern ihr die Knie. Sie erzählt dem Pädagogen, dass ihre Eltern sie jahrelang massiv geschlagen und gedemütigt haben und dass sie nicht mehr bei ihnen leben kann.
Wenn sie gesagt hätten, nee, du bist ja völlig fehl am Platz, alles dein Problem, dann würde ich sagen, naja gut, dann tappe ich zu Hause mal wieder durch die Tür. Gleiches Spiel wie jeden Tag. Ja. Also ich war wirklich so in diesem Zwiespalt eben, dass man sich selber die Schuld gibt. Auf der einen Seite glücklich, dass es sowas gibt, auf der anderen Seite aber völlig hoffnungslos, dass ich überhaupt eine Chance habe, dass die sich um mich kümmern.
Irene kann bleiben.
Ich würde sagen, ich habe mich sicher gefühlt, aber eben ungewiss. Was passiert jetzt? Darf ich da bleiben? Komme ich woanders hin? Wie geht's weiter? Geht's wieder nach Hause? Genau, das war so eine ziemlich große Zeit der Ungewissheit, aber immer noch eine sehr, ja, immer besser werdende Zeit, weil ich wusste, es gibt jemanden, da kann man hin, wenn es wieder ganz fürchterlich schlecht läuft.
Antonina ist 10, als sich ihr Leben von einem Moment auf den anderen komplett verändert. Das zuständige Jugendamt Duisburg, wo die kleine Familie zuletzt gemeldet war, befindet, dass sie und ihre ältere Schwester nicht länger bei der psychisch kranken Mutter leben können. Die beiden werden per Taxi von Bayern an den Niederrhein in eine Jugendhilfeeinrichtung gebracht.
Ja, ich kam da an ohne alles, ne? Also nur die Klamotten, die ich angezogen hatte. Ja, kommt erstmal rein, setzt euch hin, soll ich euch einen Tee machen? Das war ja ganz nett, ne? Aber ja, dann hat sie uns erstmal gefragt, wie unsere Geschichte ist. Und sie hat uns nicht erklärt, was das hier eigentlich ist und was wir hier machen, dass wir jetzt erstmal hier wohnen bleiben und so, was ich total scheiße finde. Weil, ich weiß nicht, wenn man da ankommt, dann weiß man ja gar nichts. Ich finde, dann sollte man einem schon was erklären. Es muss ja nicht eine Umarmung sein. Man kann Wärme auch durch Worte teilen oder durch Gesten. Ja, oder was Lustiges, dass man mal hätte lachen können nach so einem Tag.
In der ersten Nacht schläft Antonina mit ihrer älteren Schwester eng aneinander gekuschelt in einem Bett. Am nächsten Tag bekommt sie ein paar Sachen aus der Kleiderkammer, die die Einrichtung für solche Fälle bereithält. Langsam versteht sie, dass die Inobhutnahmegruppe jetzt erst einmal ihr neues Zuhause ist.
Also in den ersten paar Wochen habe ich mich nicht so wohl gefühlt, weil wir halt oft Strafen hatten, viele Regeln. Ich konnte es noch nicht so akzeptieren, weil ich mich echt unwohl gefühlt habe auch. Aber irgendwann gab es dann ein paar MitbewohnerInnen, die mich so ein bisschen an die Hand genommen haben und die mir auch dann halt viel erzählt haben, wie es halt in der Einrichtung läuft.
Regeln und ein stark strukturierter Tagesablauf können am Anfang wie Leitplanken wirken und Sicherheit geben, erklärt Kirsten Waschkowski, Leiterin der Mädchen in Obhutnahmegruppe in Karst.
Also die wissen am Tag genau, wann was passiert, wann sie aufstehen, wann es Frühstück gibt, dass es nach dem Frühstück für die Mädchen, die nicht zur Schule gehen, eine Beschulung gibt, wann es Mittagessen gibt, wann die Schlafenszeit ist. Das haben die schon alles ganz klar für sich.
Für manche Kinder und Jugendliche sind Regeln und Routinen völlig neue Erfahrungen. Finn, der 3 Monate vor seinem 18. Geburtstag auf Wunsch seiner Mutter in Obhut genommen wurde, fand diese Art Alltag in der Inobhutnahmegruppe richtig gut.
Was natürlich positiv war, waren Strukturen, die gegeben worden sind. Wie gemeinsames Essen, Tischdecken, Abräumen. Ich bin heute ein absoluter Fan von Strukturen. Ja, und auf einmal wollte ich dann auch wieder zur Schule und bin dann auch mit dem ÖPNV morgens um 4 Uhr losfahren, damit ich pünktlich zur Schule komme.
Trotzdem und gleichzeitig stürzt die Inobhutnahme ihn in ein emotionales Chaos.
War zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie ein Stück weit perspektivlos, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Die Hauptaufgabe in den Obhutnahmegruppen ist deshalb, möglichst schnell Perspektiven zu erarbeiten, sagt Gruppenpädagogin Kirsten Waschkowski. Für die nächsten Tage, Wochen, Monate.
Die kann aussehen, dass es wieder zurück in den Haushalt der Eltern geht, eventuell mit einer flexiblen Hilfe, die dann unterstützt, dass es zu Hause wieder funktionieren kann. Das kann aber auch so aussehen, dass ein Wohngruppenplatz gesucht werden muss von Seiten des Jugendamtes.
So lange sollen die Kinder und Jugendlichen zur Schule gehen, ihren Sportverein besuchen und möglichst auch Kontakt zu ihren Eltern haben. Das kann entscheidend für die weitere Entwicklung der Minderjährigen und auch für eine mögliche Rückkehr ins Elternhaus sein.
Anspruch ist, innerhalb der ersten 3 Werktage ein Jugendamtsgespräch zu vereinbaren. Da kommen dann in der Regel die zuständige Mitarbeiterin der Krisenintervention hinzu, das Jugendamt und die Sorgeberechtigten. Und dann klärt man in diesem Gespräch, wie es weitergehen soll. Wir bereiten die Kinder auf das Gespräch vor. Wir haben einen Fragebogen, den arbeiten wir mit den Kindern durch. Wie gefällt es dir gerade hier bei uns? Wie fühlst du dich? Was müsste in deinen Augen passieren, dass es zu Hause wieder klappen kann? Was wünschst du dir? In welchen Bereichen des Lebens hast du gerade Probleme? Schule, Freunde, Eltern, was auch immer. Welche Regeln fallen dir schwer? Was fällt dir einfach? Und wenn du dir was wünschen könntest, wie würde es für dich weitergehen?
Irene, die sich selbst um ihre Aufnahme in der Inobhutnahmegruppe gekümmert hat, möchte unbedingt ihre bisherige Schule weiter besuchen. Dort trifft sie ihre Geschwister und sieht, wie es ihnen geht.
Ich hatte wahnsinnige Schuldgefühle, auch eben meinen Geschwistern gegenüber, die allein zu lassen. Weil ich oft auch immer so die Starke war, die dann sich die Tracht abgeholt habe und der Rest wurde halt verschont.
Zu den Eltern wollte sie absolut keinen Kontakt, aber...
Ich weiß, dass meine Mutter irgendwann auch an der Inobhutnahme stand und mal wieder... Ja, absolut geschauspielert hat, wie traurig sie doch ist, dass ich nicht zu Hause bin und dass jetzt eine intakte Familie zerrissen wäre. Und ja, das war halt so die typisch manipulative Seite, die ich von ihr sowieso schon kannte. Und mir auch versucht hat, wieder ein schlechtes Gewissen zu machen über meine Geschwister.
Die Pädagogen sehen die Szene und schreiten ein.
Das fand ich super. Also ich wurde da absolut nicht alleine gelassen. Das war wirklich eins der Schlüsselerlebnisse, dass es Menschen gibt, die sich für einen einsetzen. Egal, wer die andere Seite ist.
Danach gibt es auf Irenes Wunsch hin nur noch den sogenannten begleiteten Umgang. Heißt, bei jedem Elternbesuch ist ein Mitarbeitender der Inobhutnahmegruppe dabei. 66.000 Minderjährige haben die Jugendämter in Deutschland 2022 in Obhut genommen. 40% mehr als im Jahr zuvor. Die Inobhutnahmegruppen sind aber nicht entsprechend mitgewachsen. Eine dramatische Situation, sagt Rebecca Schliefer, die die Krisenintervention der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe in Karst leitet.
Die Inobhutnahmeplätze reichen definitiv nicht aus. Und es ist natürlich schon unsere große Sorge, dass wir den Bedarf nicht werden decken können.
Es fehlen so viele Fachkräfte, dass Einrichtungen Plätze streichen müssen, berichtet Detlef Wiecher. Er ist Geschäftsführer der Evangelischen Jugend- und Familienhilfe in Karst bei Düsseldorf.
Bei uns sind es 26 Plätze, die weggefallen sind. In den letzten 2 Jahren.
Dauerhaft weg.
Die sind dauerhaft weg.
So geht es vielen. Bundesweite Zahlen fehlen, aber Detlef Wiecher hat 40 Einrichtungen an Rhein und Ruhr angeschrieben, um zu erfahren, wie sich der Fachkräftemangel dort auswirkt.
Es gibt viele Kollegen, die sagen, wir müssen temporär schließen, wir haben Gruppen schon geschlossen oder wir sind von Schließung bedroht.
Und so telefonieren sich die Mitarbeitenden der Jugendämter die Finger wund, um Plätze für schutzbedürftige Kinder zu finden, irgendwo in Deutschland.
Ich habe bestimmt täglich mittlerweile 4, 5 Anrufe von Jugendämtern, auch aus Hamburg, von weit weg, die alles tun würden, um einen Inobhutnahmeplatz zu bekommen. Da merkt man schon auch die Verzweiflung. Ich habe von Jugendämtern gehört, wo Mitarbeiter teilweise am Ende ihres Tages mit Kindern in Hotels gegangen sind. Und das ist natürlich fatal.
Und Heimleiter Detlef Wiecher betont, dass sich der Mangel bei der Suche nach freien Plätzen in Anschlusswohngruppen fortsetzt. Dorthin ziehen manche Minderjährige nach der Zeit in der Inobhutnahmegruppe.
Ich habe gerade eine Anfrage vom Jugendamt München bekommen für einen 8-jährigen Jungen, der stark traumatisiert ist und wo der Mitarbeiter mir schrieb, dass das Jugendamt München bereits 250 Einrichtungen bundesweit angefragt hat, um eine Unterbringung für diesen Jungen zu finden. Ich weiß durch viele Gespräche mit den Jugendämtern, eine Zahl zwischen 80 und 150 Einrichtungen, die man anfragt, ist heutzutage keine Seltenheit mehr.
In der Folge bleiben die Kinder und Jugendlichen oft länger als geplant in der Inobhutnahmegruppe. Viel länger.
Wir haben gerade aktuell einen Jugendlichen, der ist seit 12 Monaten bei uns in der Inobhutnahmeeinrichtung. Und das ist überhaupt nicht mehr im Sinne des Kindeswohls, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre selber in der Inobhutnahmestelle und ich würde über Wochen oder Monate dort sein, würde mitkriegen, dass man sich darum bemüht, für mich einen Platz zu finden und das gelingt nicht, dann entsteht doch in mir das Gefühl, keiner will mich haben. Keiner hat Interesse an mir. Und ich weiß trotzdem, dass da, wo ich gerade bin, nämlich in der Inobhutnahmestelle, ich nicht bleiben kann.
Noch nie sei der Mangel an Fachkräften in der Sozialarbeit so groß gewesen wie jetzt, sagt der Heimleiter. Im Schnitt dauere es ein halbes Jahr, Freistellen zu besetzen. Das bedeute mehr Arbeit für die anderen im Team und das wiederum führe dazu, dass Pädagogen den Beruf oft nach einigen Jahren wieder verließen. Ein Teufelskreis. Es fehlen Fachkräfte in Jugendämtern, in Obhutnahmegruppen und Anschlusswohngruppen. Der gesamte soziale Sektor ist gekennzeichnet von Einsparungen und Rationalisierungen.
Das ist die Realität, in der wir gerade leben, bundesweit. Und die Politik will das nicht sehen. Das muss man ganz klar sagen. Alle haben Panik und Angst, dass irgendwas Schlimmes passiert und dass man negativ in der Presse steht. Aber dass man sich der Situation wirklich annimmt, ob in Kommunalpolitik, Landespolitik oder Bundespolitik, das erlebe ich nicht.
Ein entscheidender Faktor für den Mangel sei das Missverhältnis zwischen Lohn, Arbeitsbelastung, Verantwortung und Wertschätzung. Und kleine Verbesserungen würden zu wenig kommuniziert, findet Gruppenpädagogin Kirsten Waschkowski.
Gerade in den letzten 3 bis 4 Jahren hat sich massiv etwas geändert. Es kam ja die Inobhutnahmezulage dazu, also quasi zu dem normalen Tarif noch was obendrauf gelegt wurde, weil das Aufgabenfeld eben ja, sehr herausfordernd ist. Die Anzahl der Jugendlichen hat sich verringert. Es sind einfach weniger Belegungsplätze. Das hat viel Ruhe reingebracht. Das bringt einfach weniger Stress mit sich, sowohl für die Kinder als auch für uns Pädagogen auf der Gruppe.
Dennoch bleibt die langfristige Prognose düster. Schätzungen gehen davon aus, dass der Fachkräftemangel voraussichtlich bis in die 2030er Jahre andauern wird. Trotz allem retten in Obhutnahmen Leben. Davon sind die Pädagoginnen Rebecca Schliefer und Kirsten Waschkowski überzeugt.
Das ist immer ein Grund, warum ich sage, dass ich diese Arbeit so gerne mache, obwohl sie so anstrengend ist, weil ich mir nie die Sinnfrage stellen musste, nicht einen einzigen Tag in 22 Jahren, weil der Schutz von Kindern natürlich überaus sinnvoll ist. Und was wäre mit all diesen Kindern, wenn es uns nicht gäbe? Dann wären sehr viele Kinder, glaube ich, durchaus schwerster geschädigt und vielleicht auch nicht mehr am Leben.
Ja, das würde ich auch unterschreiben. Also jede Aufnahme bringt eine Chance mit sich.
Langfristig kann das Jugendhilfesystem nur funktionieren, wenn die Zahl der Inobhutnahmen sinkt. Heimleiter Detlef Wiecher meint, je mehr und je früher Familien unterstützt würden, desto größer sei die Chance, dass Kinder im Elternhaus aufwachsen können. Prävention sei zwar auch teuer, aber langfristig immer noch weniger kostspielig, als Kinder und Jugendliche stationär unterzubringen. Immerhin liegen die Kosten für eine standardmäßige, stationäre Unterbringung in einer Inobhutnahmestelle durchschnittlich bei 9.000 Euro pro Monat. Bund, Länder und Gemeinden haben im Jahr 2022 insgesamt gut 7 Milliarden Euro für die Unterbringung junger Menschen außerhalb des Elternhauses ausgegeben. Im statistischen Durchschnitt enden 50% aller Inobhutnahmen nach spätestens 2 Wochen. Fast 40% der in Deutschland in Obhut genommenen Minderjährigen kehren in ihre Familien zurück, weiß Kirsten Waschkowski aus der Mädchen-Inobhutnahmegruppe.
Manchmal reicht auch dieser kurze Break bei uns, um irgendwie mal alle Parteien wachzurütteln. Hui, wir müssen wirklich mal was ändern. Also das ist auch immer die Idealvorstellung, dass man mit Hilfe wieder zurückgehen kann und dass alle Beteiligten lernen, gemeinsam auszukommen.
Für Irene ist bereits nach ein paar Wochen in der Inobhutnahmegruppe klar, dass sie nicht zurück zu ihren Eltern will und kann.
Ja, da erinnere ich mich noch sehr genau. Das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, juhu, jetzt kann mich keiner mehr hier so am Schlawittchen packen und wieder nach Hause knasten. Und das war auch so der Moment, als würde ich so aus dem schwarzen Grau kommen und durch den Vorhang in die Sonne treten.
Die damals 15-Jährige kann nach der Zeit in der Inobhutnahmegruppe in einer Außenwohngruppe leben. Bei Bedarf bis zur Volljährigkeit.
Und wo ich dann in dieser Außenwohngruppe war, wurde mir sehr schnell bewusst, dass auf einmal das Leben so eine komplette Wandlung vollzogen hat. Dass ich halt wirklich sein kann, wer ich bin, dass ich machen kann, was ich möchte, dass ich eben frei sein kann.
Antonina lebt nach ihrer dramatischen Inobhutnahme in München, rund 650 Kilometer entfernt am Niederrhein. In der Wohngruppe, die sie als Inobhutnahmegruppe kennengelernt hat. 7 Jahre lang, bis sie 17 ist.
Ach, so schwierig, ne? Also ich glaube, für eine Zeit lang hat es sich angefühlt wie ein Zuhause, als so coole ErzieherInnen da waren, mit denen ich mehr auf einer Wellenlänge war, wo ich mehr das Gefühl hatte, du übernimmst gerade so eine Mutter- oder so eine Vaterrolle für mich. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt, aber das waren tatsächlich nur so 2 Jahre. Eigentlich so auch mit am Ende eher.
Ihre Mutter sieht Antonina erst 5 Jahre nach der Inobhutnahme wieder.
Das war auch immer unschön, weil ich halt immer an die alte Zeit denken musste. Ich hatte noch keine Therapie gemacht, das noch nicht annähernd, halbwegs ein bisschen wenigstens verarbeitet. Also ich habe sie dann nicht so oft gesehen, aber auch, weil ich das nicht wollte.
Finn, der knapp 18-jährig in Obhut genommen wird, bleibt nur kurz in der Inobhutnahmegruppe. Er zieht zur sogenannten Verselbstständigung in ein kleines Apartment und wird nur stundenweise von Pädagogen unterstützt.
Eine weitere Unterbringung in der Einrichtung mit Vollenden des 18. Lebensjahres im Verwaltungsdeutschland, wenn es möglich ist, gibt da nur diese Option. Das Ganze ging von August bis Oktober und dann bin ich wieder bei meiner Mutter eingezogen. Unter der Prämisse, die sie natürlich dann aufdiktiert hat, die muss mir einen Job suchen und so weiter und so fort.
In Deutschland verlassen junge Erwachsene mit durchschnittlich 24 Jahren das Elternhaus. Jugendliche in stationären Jugendhilfeeinrichtungen müssen ihr Leben am Tag des 18. Geburtstags selbst in die Hand nehmen. Hilfen über das 18. Lebensjahr hinaus sind nur auf Antrag und unter strengen Bedingungen möglich. Irene zieht nach 3 Jahren in der Wohngruppe kurz vor ihrer Volljährigkeit wieder zu ihren Eltern.
Bis es dann wieder so unerträglich war und dann gab es halt die Option 18, Frauenhaus oder Straße. Und für mich war halt Frauenhaus keine Option.
Sie landet auf der Straße. Keine Seltenheit für junge Care-Leaver, also Menschen, die nicht bei ihren Eltern, sondern in Heimen oder Pflegefamilien aufgewachsen sind. Das Deutsche Jugendinstitut schätzte zuletzt rund 37.000 Straßenjugendliche bundesweit. Der größte Anteil seien Care-Leaver.
Ich bin zur Schule gegangen, habe mein Abi gemacht und habe halt teilweise auf der Straße gelebt. Dann kam die Ausbildung, dann konnte ich mir eine Wohnung mieten, dann war ich wirklich frei. Es gibt sehr, sehr viele Dinge, wo ich wirklich eins zu eins die Situation von früher spüre. Es ist aber nicht so, dass es mich das emotional irgendwo niederrafft. Ich gehe ja mit meiner Geschichte auch in Kinderwohngruppen, in Mädchenwohngruppen und möchte halt einfach Mut machen, dass so eine Inobhutnahme eben keine Endstation ist.
Irene hat sich mehrmals selbst gerettet. Als Selbstmelderin, als obdachlose Abiturientin. Sie hat eine Mechatronikausbildung und ein Studium abgeschlossen.
Genau. Heute bin ich Maschinenbauingenieur und dann noch freiberuflich Motorradtrainer. Mittlerweile 35 Jahre alt und hab Spaß am Leben.
Finn verbringt nach der Inobhutnahme nur ein paar Monate in der stationären Jugendhilfe. Danach lebt er wieder bei seiner Mutter und verpflichtet sich für 4 Jahre bei der Bundeswehr. Er holt sein Fachabi nach, macht eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und hängt einen dualen Studiengang für den gehobenen Dienst dran. Heute ist er Beamter, 41 Jahre alt und angekommen, wie er sagt.
Ich bin einigen Menschen heute noch dankbar für die Zeit in der Einrichtung. Ich habe die Gesichter aber alle vor Augen. Wie es gelaufen ist, war es richtig.
Seine Mutter sieht er regelmäßig. Sie streiten und vertragen sich irgendwann auch wieder. Antonina lebt 7 Jahre lang in der Wohngruppe am Niederrhein. Mit 17 zieht sie aus. Weil sie noch nicht volljährig ist, soll eine Pädagogin sie betreuen. Theoretisch.
Ich hatte da gar keinen Bock mehr drauf. Ich habe immer alles alleine gemacht.
Zwischendurch droht sie abzurutschen. Aber Antonina schafft das Abi. Die heute 26-Jährige macht gerade ihren Bachelor in soziale Arbeit und arbeitet in solchen Jugendhilfeeinrichtungen, die sie aus eigener Erfahrung kennt.
Also es ist schon extrem prägend. Also ich denke da oft sehr dran. Ich habe Flashbacks. Unterm Strich definitiv überwiegen die Vorteile. Ich fühle mich viel stärker als damals. Und ich kann richtig gut mittlerweile auch für mich einstehen und sagen, was ich will. Und ja, ein selbstbestimmtes Leben führen. Das finde ich richtig toll. Boah, das ist echt irgendwie hart, das auszudrücken. Aber ja, ich glaube schon, die Jugendhilfe hat mein Leben gerettet.
In Obhutnahme. Raus aus der Familie. Und dann? Ein Feature von Stefanie Kowalewski. Teil 2 von 2. Es sprach die Autorin. Regie Johanna Tirntal. Ton Christoph Richter. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.